wunderschönen guten Abend. Es ist ganz nett, wenn man auch bekannte Gesichter sieht, fühlt man sich schon nicht so alleine. Ja, Norddeutsch. Ich bin Hannoveraner. Aber wenn ich nach Hause komme, dann denken die, ich komme aus dem tiefsten Süden. Das wird einer hier nicht feststellen an meiner Sprache. Aber jeder Norddeutsche hört das. Und unsere Kinder sind, vor allem der Jüngste ist hier in Württemberg geboren. Und der spricht zwar auch Hochdeutsch, weil wir zu Hause Hochdeutsch sprechen, aber der spricht manche der hochdeutschen Wörter schwäbisch aus. Die Schwaben sprechen viele Dinge hier hinten im Hals aus. Ne? Hat er genauso drauf. Also der ist mehr hier geboren und kulturell verankert als im Norden. Meine Frage, haben Sie noch Träume? Es gab ja mal so einen alten Schlager, Udo Jürgens, der wird jetzt 80, dieses Jahr im September. Macht noch eine Tournee. Der hat mal gesungen, mit 17 hat man noch Träume, das war doch der, ne? Oder? Oder mit 70 wahrscheinlich nicht mehr so. Ausgeträumt. Jeder Mensch träumt von irgendwas. Unser Jüngster mit 18 träumt von der lebenslangen Rente in Höhe von 7.500 Euro monatlich. Möglichst nahtlos vom Abi in die Rente. Die junge Frau träumt vom Traummann oder von der Traumfrau. Es gibt immer Träume. Menschen haben Sehnsüchte. Das wird ja oft in Liedern ausgedrückt. Meine Frau und ich unterscheiden uns in manchen Dingen. In einem zum Beispiel musikalischen Bereich. Ich bin nicht musikalisch. Das heißt, ich höre gerne Musik. Allerdings höre ich andere Musik als meine Frau. Meine Frau liebt die Klassik. Und sie spielt auch Flöte und Trompete und Saxophon und solche Dinge. Und mich hat es schon in Teenagerjahren eben in die Popwelt verschlagen. Und irgendwie mag ich die Musik bis heute. Also man möge es mir nachsehen, wenn es einem nicht gefällt. Und ich habe entdeckt, dass oft in diesen Liedern, die ja nicht unbedingt sehr christlich sind, also sie sind nicht sehr, sie strotzen nicht von christlicher Theologie, und auch die Sprache ist manchmal sehr gewöhnungsbedürftig. Aber man entdeckt in diesen Liedern nicht selten menschliche Sehnsüchte, die auch wir in uns tragen. Und vielleicht auch gar nicht mal so ausdrücken. Ich weiß nicht, kennen Sie noch die Beatles? Ich meine, die kennt ja heute fast kein Mensch mehr. Und junge Leute dürfen sich an den Beatles nicht mehr fragen. Das ist völlig out. Das ist für uns Oldtimer was. John Lennon, sagt Ihnen was? Es hat mal ein ganz bekanntes Lied von John Lennon gegeben, das hieß oder heißt Imagine. Das ist eigentlich ein Lied, das wird bis heute immer wieder im Radio gespielt. Ich hätte es Ihnen hier vorspielen können, ich habe es sogar auf meinem Rechner drauf. Für die, die es nicht kennen, darf man fragen, wer das Lied kennt, Imagine. Aber wenigstens ein paar, bin ich nicht ganz alleine. Der Text ist sehr interessant. Ich fange mal mit dem Text an und versuche mal darauf einzugehen. Er hat das Lied 1971 geschrieben und in diesem Lied drückt sich eine tiefe Sehnsucht nach einer Veränderung in der Welt aus. Ähnlich so wie Martin Luther King, der hat ja auch mal gesagt, I have a dream. Ja, hat auch einen Traum gehabt. Und wovon träumte John Lennon? Ich lese mal den ersten Vers an, so fängt das Lied an. Stell dir vor, es gibt kein Himmelreich. Es ist leicht, wenn du es versuchst. Keine Hölle unter uns, über uns nur der Himmel. Stell dir vor, alle Menschen leben nur im Heute. Das ist natürlich kein sehr christlicher Gedanke. Widerspricht vielleicht sogar unserem Thema, nicht nur vielleicht, sondern auch dem Thema, worauf wir noch zugehen. Aber ich würde mal sagen, dass John Lennon das so gesungen hat, hat erstmal nichts damit zu tun, dass er Gott los sein möchte. Mag vielleicht auch sein, aber nicht, das war nicht der Hauptgrund. Ich glaube, John Lennon hat etwas beobachtet bei Menschen in dieser Welt, die sich und anderen das Leben mit ihrer Religiosität schwer gemacht haben und schwer machen. Man muss sich mal in den Religionen etwas umschauen, wie Menschen sich oft abquälen, um sich schuldfrei vor der Gottheit darzustellen. Ist ja nicht vorrangig im christlichen Glauben so, sondern schauen Sie sich mal andere Religionen an. Das hat es auch im christlichen Glauben gegeben, wenn man über die Jahrhunderte hinweg sich das mal anschaut, nicht wahr? Wenn Leute etwas abgebüßt haben, sich ausgepeitscht haben und ähnliche Dinge, sich selbst kasteit haben, Dinge einfach weggeschoben. Und das hat John Lennon beobachtet. Und er hat gesehen, je mehr sich ein Mensch um dieses Gottesverhältnis bemüht, umso mehr schindet er sich. Und das ganze Leben ist davon geprägt. Und dieser Mensch lebt eigentlich nicht mehr im Heute. Er lebt immer im Hinblick auf den Tag der Abrechnung, wo dann die Entscheidung fällt, ob er ins Himmelreich oder in die Hölle geht. Und die Frage wird es dann sein, dominiert es dieses Leben und es nimmt jegliche Unbefangenheit fort. Und so überschattet jede Aktivität und sie gibt jedem Lebensgenuss einen schalen Beigeschmack. Sie stiehlt dem Menschen das Heute, das fröhliche Umgehen mit dem, was mir vor Händen liegt. Und wie schön wäre es, das meint Lennon hier, wie schön wäre es, ohne diesen Konflikt leben zu können. Im Heute zu leben, mit dem Leben heute, wie es ist. Ich habe dann gedacht, naja, wenn John Lennon nur entdeckt hätte, was die gute Nachricht ist, dass Christus uns befreit hat, gerade von diesen Selbstbefreiungsversuchen, den Selbstrechtfertigungsversuchen, und dass wir nicht mehr gebunden sind an irgendwelche gesetzlichen Vorschriften. Und Jesus hat ja selber die Menschen seinerzeit gesehen, wie sie durch die Pharisäer richtig eingeengt wurden. Den hat man so die religiösen Daumenschrauben angelegt. Den hat man das Leben schwer gemacht. Alles war geregelt. Und wehe dem, du hast dich anders verhalten. Und dann die große Befreiung. Und wenn Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich habe nicht nochmal neue Regeln für euch, sondern ich will euch Ruhe geben, ich will euch erquicken. Das ist was ganz anderes. Das hat John Lennon nicht gesehen. Er hat nur die Menschen gesehen, die religiös gelebt haben und hat nur gedacht, wie furchtbar. Wie furchtbar diese Vorstellung von Himmel und Hölle und der Mensch quält sich durch sein Leben immer nur ab. Und von Jesus heißt es, er ist gekommen zu erlösen, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Der hat uns von einem Lebensstil, der immer nur sorgenvoll, überängstlich sich mit den Dingen dieser Welt befasst. Du sollst nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren, schreibt Paulus mal an die Kolosser. Davon hat Christus uns befreit. Wir können in einer großen Freiheit leben. Als Christ kann man im Heute leben, weil wir wissen, unsere Zukunft und auch unsere Gerechtigkeit liegt in Gottes Hand, durch Christus. Aber ich kann schon verstehen, dass Lennon, der das nicht begriffen hat, sagt, wie furchtbar ist es als Mensch mit so einer Religiosität zu leben, die mich nur knebelt und fesselt und mein Leben einengt. Er hat davon geträumt, dass es in dieser Welt zu radikalen Veränderungen kommt. Er hat unter den gegenwärtigen Umständen gelitten. Lesen Sie mal den zweiten und dritten Vers. Stell dir vor, es gibt keine Länder. Das ist nicht schwer zu tun. Nichts, wofür man töten oder sterben müsste. Und auch keine Religion. Stell dir vor, alle Menschen leben im Frieden. Stell dir vor, es gibt keinen Besitz. Ich frage mich, ob du es kannst. Kein Grund für Gier oder Hunger. Alle Menschen wären Brüder. Stell dir vor, alle Menschen teilen sich die Welt. Ich weiß nicht, wie wirkt das auf uns? Ich finde das herausfordernd. Der hat was sehr Richtiges erkannt. Wie auch die Religion. Leute haben sich um Gottes Willen und wegen Gott die Köpfe eingeschlagen, sich umgebracht. Das waren auch die Christen. Es gab auch die Kreuzritter. Es gab die Kreuzzüge. Also man darf das nicht nur den anderen Religionen zuschieben. Das hat auch im Christentum stattgefunden. Und auch die Frage, wie wir als Christen denn der Situation in dieser Welt gegenüberstehen. Also wenn man die Bilder von Syrien sieht, das ist zum Erbarmen. Mit den Kindern und den Menschen, da wird getötet und vergewaltigt. Da fliehen Kinder, ihre Eltern, sind plötzlich einsam. Oder wenn man sich in Afrika umschaut, da werden Kinder, denen wird die Knarre in die Hand gedrückt, die erschießen sogar ihre eigenen Eltern. Sie werden zu Kindersoldaten gedrillt. Städte werden zerbombt, weil irgendein Staat Anspruch auf das Gebiet stellt. Da werden ganze Landstriche politisch instabil gehalten. Der Kongo ist bekannt in Afrika. Der Kongo wird seit vielen Jahren instabil gehalten. Warum? Nicht nur, weil es da so viele Gruppen und Clans gibt, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Es liegt auch damit daran, von außen wird das mit zum Teil gesteuert, weil der Kongo hat so viel wertvolle Bodenschätze, dass jeder daran interessiert ist, dass es dort keine stabile Regierung gibt, die kontrolliert, wie viel man da rausholt, zu welchem Preis. Und jeder möchte sich bedienen zu seinem Vorteil. Und darum wird sowas von außen mitgesteuert. Und ich könnte weitergehen bis hin in unser Land, wenn aus Profitgier Gammelfleisch noch ordentlich verarbeitet wird. Es wird einem im Nachhinein schlecht und meist Gott dankbar, dass es einem nicht geschadet hat, wenn man es gegessen hat. Was alles gemacht wird, was Menschen tun in dieser Welt. Und die Frage ist, wie gehen wir als Christen eigentlich damit um? Wovon träumen wir eigentlich noch? Vom Eigenheim, dass uns gut geht und uns nicht trifft? Der Ton in unserer Gesellschaft hat sich auch geändert. In den 68er Jahren, das wissen diejenigen, die damals noch jung waren, die 68er, das waren die Revoluzzer. Da ging man noch auf die Straße. Ich weiß noch, mein Idol damals, ich war kein Christ, mein Idol war Che Guevara. Che Guevara, noch bekannt, in Kuba und so weiter. Das war noch ein Idol. Das waren Leute, die haben noch für Freiheit und Ideale gekämpft. Da ist man noch auf die Straße gegangen gegen Vietnam und gegen Umweltverschmutzung demonstriert und Krach gemacht. Ich habe heute manchmal den Eindruck, das ist ziemlich weg. Entweder sind Menschen resigniert, oder jeder ist sich selbst der Nächste und sagt, naja, solange es mich nicht trifft, ist okay. Und John Lennon hat von was anderem geträumt, als er diese Zeilen geschrieben hat. Die klingen ja sehr utopisch, idealistisch, aber sie klingen richtig. In meinen Ohren klingen sie richtig. Und ich glaube schon, dass wir Christen nicht aufhören sollten zu träumen. Nicht nur die persönlichen kleinen Träume. Wir sind nicht dazu berufen, alles fatalistisch hinzunehmen in dieser Welt. So nach dem Motto, diese Welt ändern wir ja doch nicht, oder? Was soll das Ganze? Tropfen auf einen heißen Stein. Wer in die Geschichte einmal hineinschaut, der weiß, dass viele der entscheidenden positiven Veränderungen in unserer Gesellschaft bis heute und auch in dieser Welt durch Christen initiiert worden ist. Abschaffung der Sklaverei. Wilberforce, der war Christ. Der hat sich in die Politik eingemischt. Der hat dafür gesorgt, dass es anders wird. Die Einrichtung von Waisenhäusern war nicht eine staatliche Erfindung. Das waren Christen. Die haben diese Kinder gesehen, die ohne Eltern auf der Straße waren. Und sie waren diejenigen, die dafür Sorge getragen haben, dass diese Kinder in irgendeiner Form ein Zuhause bekommen. Die ganze Frage Krankenhäuser heute, das war alles eine Erfindung der Christen. Das haben Christen erfunden. Man muss sich damit mal beschäftigen. Das waren nicht irgendwelche staatlichen oder anderen Stellen. Das waren keine humanitären Gesellschaften, sondern das waren Christen, die davon auch geträumt haben, in dieser Welt etwas dazu beizutragen, dass diese Welt besser wird. Und das ist auch so. Ihr seid das Salz der Erde, hat Jesus gesagt. Ihr seid das Licht der Welt. Wir sollen eben nicht alles fatalistisch hinnehmen, sondern wir sollen uns fragen, was denn unser Beitrag in dieser Gesellschaft noch ist. Ich komme ja noch gleich auf die Zukunft zu sprechen, aber ich will mal ganz bewusst dem entgegenhalten, dass man eben sich nicht in eine Zukunft flüchtet, um der Wirklichkeit der Gegenwart auszuweichen, sondern dass Gott uns den Platz hier auf dieser Welt zu dieser Zeit zugewiesen hat. Und wenn du heute noch atmest, dann ist jeder Atemzug, den du tust, ein Ja Gottes zu dir. Der will dich hier noch. Und jeder hat seinen Radius, seine Schaffenskraft, seine Möglichkeiten. Es spielt keine Rolle. Der Rahmen von uns ist unterschiedlich. Aber auch noch zu wissen, und selbst wenn ich nur in Anführungsstrichen, die Hände falte und für Menschen bete, dass ich mich nicht nur damit beschäftige, mir eine Fernsehshow nach der anderen reinzuziehen, irgendwie die Zeit totzuschlagen und rumzukriegen, sondern dass ich ganz gezielt sage, ich kann vielleicht aus körperlichen Gründen dieses und jenes nicht mehr. Ich habe manche anderen Einschränkungen, aber ich kann eins noch. Ich kann mich hinsetzen und ganz gezielt beten. Ich kann den Menschen in Syrien nicht mehr helfen. Vielleicht ist meine Rente zu klein und ich bin sowieso eingeschränkt. Aber was ich noch kann, ich kann beten. Ich kann die Hände falten und ich kann für diese Menschen dort beten. Ich kann für die Ukraine beten, dort in Kiew. Ich kann für die Politiker beten, die sich irgendwelche Gedanken machen und wo die ganzen Spielchen im Hintergrund laufen, wer dann letztlich die Macht hat und das Ganze kontrollieren können. Aber die Frage ist natürlich auch in dem, was wir tun können, wie erfolgreich können wir überhaupt sein? Wir beschäftigen uns in Liebenzell jetzt gerade mit dem Thema, sollte man nicht Frauen, die in die Prostitution gelockt und gezwungen werden, irgendwie helfen? Da findet ja ein Menschenhandel statt in ungeheurem Ausmaß. Das wissen die meisten Leute nicht. Gerade aus den Ostländern, Russland, Rumänien, Ukraine, werden junge Frauen rausgelockt und werden dann zu Prostituierten gemacht. Aber versuchen Sie sich mal in das Gebiet zu begeben. Da legen Sie sich mit einer Mafia an. Und vielleicht gelingt es Ihnen bei ein oder zwei oder drei Menschen und dann, da könnte man resignieren, oder? Sind die Träume, die John Lennon geträumt hat, nicht nur etwas für Utopisten? Hoffnungsvoll warten. So lautet das Thema, das über diesem Abend steht. Hoffnung hat etwas mit vor Freude hüpfen zu tun. Das Wort Hoffnung, der Begriff Hoffnung geht ja etymologisch auf hoppen, also hüpfen, zurück. Gemeint ist damit die aufgeregte Erwartung und Freude auf das, was kommt. Vielleicht muss man sich das vorstellen, ich weiß nicht, ob es das heute noch so gibt. Weihnachten, wenn die Kinder warten jetzt, wann kriege ich meine Geschenke? Und dann aufgeregt, eben warten, aber aufgeregt, freudig erregt warten, was denn da auf dem Tisch liegt. In unserem Text, den ich jetzt gleich lese, in Jakobus 5, die Verse 1 bis 12, da spricht Jakobus zu Menschen, deren Lebenslage nicht hoffnungsvoll aussah. Man muss wissen, die Situation der Christen damals sah übel aus. Wer sich mit der Geschichte beschäftigt, Christen waren am Rande der Gesellschaft. Es waren oft eben die unteren sozialen Schichten, nicht die Leute, die Einfluss hatten. Man muss nochmal Paulus lesen. Schaut euch doch mal an. Hat nicht viele reiche, große Intellektuelle. Einfaches Volk. Auch wir, die wir heute sind, ich vermute mal, wir gehören eigentlich alle so im Wesentlichen der Mittelschicht an, nicht der unteren Schicht. Und damals war es mehr die untere Schicht. Und das waren Leute, die waren nicht respektiert in der Gesellschaft. Das waren oft Sklaven, rechtlos. Die hatten überhaupt keine Rechte, keine eigenen Rechte. Was konnten sie schon machen? Also eine hoffnungslose Situation. Und aus dem Zusammenhang des Textes wird auch klar, offensichtlich hat man ihnen das Leben schwer gemacht. Es war nicht einfach. Und es ist ja einfach, relativ einfach, am Glauben festzuhalten, wenn außen alles abgerundet und schön geht. Eine Gebetserhörung folgt der anderen und man lebt wirtschaftlich ganz ordentlich und im Frieden. Wir leben in einem ungeheuren Frieden in Deutschland, was den christlichen Glauben anbetrifft. Man wird manches an Spott ertragen müssen. Und wenn jetzt, wie die Diskussion um den Bildungsplan losgeht, dann geht es schon mal ein bisschen heftiger zur Sache. Aber im Großen und Ganzen leben wir eigentlich ganz komfortabel, würde ich behaupten. Das war bei denen anders. Und jetzt schreibt Jakobus ihnen diesen Brief und eben auch unter diesem Aspekt des hoffnungsvollen Warten. Ich lese uns Jakobus 5, die Verse 1 bis 12. Und nun zu euch Reichen, weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird. Motten werden eure Kleider zerfressen haben, und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft, und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Schlimmer noch, Den Arbeitern, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt, und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet, Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Bis dahin. Was sagt man Menschen, die sich in geradezu hoffnungslosen Situationen befinden? Natürlich, die brauchen Anteilnahme. Die brauchen Zuhören, dass einer zuhören kann. Man muss nicht auf alles eine Antwort haben. Es gibt immer wieder auch Lebensschicksale, da hat man kaum eine Antwort darauf. Da kann man nicht mehr anbieten, als zuzuhören und mitzuleiden. Sie brauchen mutmachende Worte. Aber was Leute in schwierigen oder auch manchmal hoffnungslosen Situationen auch brauchen, sind, ich würde es mal so sagen, Anfeuerungsrufe. Jetzt läuft ja gerade Sochi oder die Olympiade. Stellen Sie sich vor, bei der Olympiade Marathonlauf, 42 Kilometer. Das ist furchtbar. Es gibt Leute, die laufen das. Und wenn jetzt so ein Marathonläufer nach, sagen wir mal, 35 Kilometern, man merkt, der fängt an zu schwächeln. Oder kommt so kurz vor ins Stadion und man merkt, dem geht die Puste aus. Was macht das Publikum? Gibt es da Rufe, ach du arme Schwein, setz dich doch mal an den Rand, ich bring dir eine Cola, ruh dich mal ein bisschen aus. Macht man das? Natürlich nicht. Das ganze Volk schreit und johlt und feuert den an, dass der noch die letzten Kräfte mobilisiert, dass er es bis ins Ziel schafft. Und ich glaube, manchmal ist das auch notwendig. Und das ist etwas, was Jakobus hier macht. Das ist so ein Anfeuerungsruf, dass er den Christen sagt, haltet durch. Haltet durch. Haltet fest. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Geduld ist gefragt. Ich weiß nicht, wie geduldig sind Sie? Weiß nicht, unsere Geduld wird ja tausendfach auf die Probe gestellt. Ne? Also da ist der Autofahrer vor dir, von dem man den Eindruck hat, dass er bei angezogener Handbremse nur zwei seiner 8 Zylinder überhaupt verwendet im Auto. Oder der Sohn, der so langsam kaut, dass zu befürchten ist, dass ihm zwischendrin das Kieferngelenk verkalkt. Oder die Tochter, der man zum 20. Mal die mathematische Formel erklärt und die zum wiederholten Male sagt, ach so, und dann rechnet sie wieder falsch. Ja, da ist Geduld gefragt. Wir tun uns schwer, widrige Umstände hinzunehmen, mit ihnen zu leben, geduldig zu sein. Aber das ist auch so, weil wir gesellschaftlich so geprägt sind. Wie viel Zeit hat ein Automechaniker, um Auspuff zu wechseln? Das ist in Punkten, in Zeitpunkten vorgegeben. Wer in der Industrie schafft, der weiß das genau. Für gewisse Arbeitsabläufe kriegst du gewisse Zeitkontingente und das war's. Und in dem Rahmen musst du das schaffen. Und das ist ja nicht nur in der Industrie so. Das hat man übertragen auf die Alten- und Pflegeheime, das hat man übertragen auf die Krankenhäuser. Das ist ja der Grund, warum viele junge Frauen aus christlichen Kreisen, die früher den Beruf der Krankenschwester erlernt haben, ihn nicht mehr erlernen, weil sie haben früher mal gesagt, ich kann mich einem kranken Menschen zuwenden. Der kranke Mensch ist mehr als nur, dass man ihm mit Biochemie hilft, sondern da braucht die Seele was, er braucht ein gutes Wort und Zuwendung. Und plötzlich ist das alles wegrationalisiert. Wir werden in Korsette gezwängt. Du musst das in diesen Zeiten schaffen. Das sind Wirtschaftsbetriebe, das ist so. Das ist auch eine Wahrheit, der man sich mal stellen muss, aber man ist da auf einer Seite über Bord gegangen vielleicht. Zeit ist Geld, das ist unser Motto und so werden wir halt auch geprägt. Und so leben wir. Ich weiß nicht, das ist zumindest mein Lebensgefühl, ich kann ja ohne Terminkalender gar nicht leben. Ich muss meine Termine über ein Jahr im Voraus planen, auch meine privaten. Das ist verrückt. Ich gucke manchmal rein und denke, du weißt noch nicht mal, ob du da lebst. Und dann fängt man schon an, die Tage einzuteilen. Und ich kann mich noch gut an einen ehemaligen Missionsleiter erinnern, der wurde mit Magenkrebs diagnostiziert. Und ich habe mit dem telefoniert. Und er sagt zu mir, das war richtig geschockt, der hat zu mir gesagt, ich habe doch noch so viele Termine. So sind wir gedrillt. So denken wir. Wir leben in einer Instant-Gesellschaft. Mein Junge, der isst gerne Nutella und Pizza. Im Wesentlichen könnte er davon leben. Wie lange braucht man, um eine Pizza heute zu machen? Ja, ich rede jetzt nicht davon, dass man den Teig selber macht oder so. Ne? Tiefkühlpizza, wie lange braucht die? 12 Minuten? Sowas im Ofen, dann hat man seine Pizza. Es gibt so vieles tiefgekühlt oder anderweitig instantmäßig vorbereitet, alles um Prozesse, die sonst normalerweise viel Zeit brauchen, zusammenzuschrumpfen, damit wir für anderes mehr Zeit haben. Ich zähle das nur mal auf, weil das hat dich und mich geprägt. Das sind wir gewohnt und wir werden rappelig, wenn es plötzlich nicht mehr so schnell geht. Und wenn irgendetwas länger dauert, obwohl es normal ist, dass es eigentlich länger dauern muss. Wir versuchen, Dinge zu kontrollieren, in der Hand zu haben. Und dann stellt man plötzlich fest, erstens, wir können nicht alles kontrollieren. Eine Gesetzgebung im Staat liegt gar nicht in unserer Hand. Und auch unsere wirtschaftliche Entwicklung liegt gar nicht in unserer Hand. Heute läuft es wunderbar. Und ich bin da sehr misstrauisch. Mir geht das Jahr 2008 nicht mehr aus dem Kopf. Im Frühjahr 2008 hat die Wirtschaft gebrummt. Im Frühjahr 2008 hat man Pläne gemacht, wie man die Schulden bis 2011 abbaut. Kam in den Nachrichten. Im Oktober 2008 ging Lehman Brothers in die Knie. Die Weltwirtschaftskrise war eingeläutet. Im Sommer 2009 waren ganz solide Firmen, die nie über Insolvenz nachgedacht haben, standen plötzlich an der Kante. Weil sie nicht mehr wussten, wie es geht weiter. Und da denke ich zum Beispiel, wir haben so viele Dinge überhaupt nicht in der Hand. Jakobus nimmt hier ein Bild aus der Landwirtschaft. Er sagt, denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Nicht alles ist machbar. Landwirte haben das gewusst. Wenn heute manchmal von Gemeindebau gesprochen wird, da ist viel Gutes dabei, aber es gibt manchmal auch ein falsches Verständnis. Man denkt heute, alles sei machbar durch Managementstrategien aus der Geschäftswelt in Lean. Diese können sehr wertvoll sein und sinnvoll. Ich verwende viele solcher Dinge. Man ist dumm, wenn man es nicht tut. Aber eine Gemeinde baut man nicht nach Managementprinzipien. Da passt das Bild aus der Landwirtschaft viel besser. Da gibt es Anteile, die kann man machen und es gibt viele Anteile, die liegen nicht in unserer Hand. Wachstum ist etwas, das liegt nicht in unserer Hand. Es wächst. Und da kannst du gar nichts machen. Da kannst du nur zugucken und warten und mehr nicht. Und wer Wachstum verändern will oder beschleunigen will, der zahlt irgendeinen Preis dafür. An irgendeiner Stelle. Und das auch zu verstehen, dass es im Leben, auch in der Entwicklung der Geschichte, in meinem eigenen Leben, es gibt Prozesse, das sind Wachstumsprozesse, und da bin ich gefragt, mich zu gedulden. Ich muss die Zeit abwarten. Da gehört auch ein Verständnis dazu. Und darum denke ich manchmal, ältere Leute, die noch aus der Landwirtschaft kommen, haben in manchen Prozessen auch ein vernünftigeres Denken, weil sie noch den Zusammenhang sehen zwischen dem, was man tun kann und was man nicht tun kann, und wo die Weisheit noch besteht, zu sagen, jetzt muss man halt warten. Ich kann Dinge nicht verzwingen. Es muss Dinge geben, die wachsen. Und da ist Geduld gefragt. Und die Frage ist dann, wie wird man geduldig? Ne? Ich will da nur ein paar Dinge erwähnen. Das erste, glaube ich, ist, dass man sich einmal Gott vor Augen halten muss. Und die Geduld, die Gott mit der Welt hat und auch mit uns Menschen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Oder Petrus schreibt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde. Gott ist geduldig. Jesus war geduldig mit seinen Jüngern. Wenn man sich das mal vorstellt, Petrus mit seinem Fehlverhalten, dann wäre uns der Zapfen raus. Und wir hätten gesagt, jetzt reicht's, den wollen wir nicht mehr als Mitarbeiter. Auf keinen Fall. Der soll absegeln, der mit seiner großen Klappe. Oder die Söhne des Zebedeus mit ihrem Ehrgeiz. Die Mutter wollte die gleich mal auf den höchsten Posten sitzen haben. Ja? Da hätte Jesus doch gesagt, hier, pff, Kante, geht woanders hin, sucht euch einen anderen Job, in einer anderen Firma. Oder Judas mit seinem Hang zum Missbrauch von Geld. Und ausgerechnet den, der eine Schwachstelle für Geld hat, den macht Jesus zum Kassier. Da hätte man ja sagen müssen, Jesus, nicht genau hingeguckt. So. Aber das zeigt die Geduld Gottes. Jesus hat zwischendrin mal geschnauft und hat gesagt, wie lange muss ich euch noch ertragen? Also man darf auch mal seinen Kopf lernen, auch Gott lehrt mal seinen Kopf, ne? Und sagt, wie lange muss ich euch noch ertragen? Aber er lässt uns nicht fallen, sondern Paulus schreibt mal an die Philipper, ich bin darin guter Zuversicht, dass er, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Also Geduld lernt man bei Gott. Und indem man auch versteht, wie geduldig ist Gott eigentlich auch mit mir? Welchen langen Atem hat er mit mir? Jesus hat mal gesagt zu einem Pharisäer, bei der einen Frau, sie gibt viel, weil ihr viel vergeben ist. Sie liebt, weil ihr viel vergeben ist. Es gibt einen Zusammenhang über die Selbstwahrnehmung, wer ich vor Gottes Augen bin, und wie ich mich dann anderen Menschen gegenüber verhalte in meinem Urteil über sie. Und je tiefer ich mich erkenne in meiner Fehlerhaftigkeit und was da alles so in mir drin rumschwimmt, umso mehr vergeht mir der Appetit, mit dem Finger auf andere zu zeigen und sie zu verurteilen. Und zu verstehen, wie geduldig Gott mit mir ist. Ja, man kann Gott um Geduld bitten. Die Geduld wird bezeichnet als ein Ergebnis, eine Frucht des Heiligen Geistes. Man muss immer nur wissen, wenn man um etwas bittet, dann könnte es sein, dass was ganz anderes passiert, was man erwartet. Wir denken immer so, dass mit dem Bitten geht so, ich bitte um etwas, Knopfdruck, es ist anders. Ne? Plötzlich habe ich Geduld. Ich möchte es mal lieber so vergleichen, wenn man ins Fitnessstudio geht. Waren Sie schon mal im Fitnessstudio? Muskelaufbau. Wie baut man Muskeln auf? Muskeln baut man nicht dadurch auf, dass man im Fernsehsessel sitzt und sich eine Sportshow nach der anderen guckt. Dadurch wächst kein Muskel. Muskel wächst durch Anstrengung. Ich war mal in so einem Teil drin und der hat gesagt, ich habe zehnmal gemacht. Ja, und er hat gesagt, tut's jetzt weh? Ja, so langsam fing es an weh zu tun. Er hat gesagt, okay, dann machen Sie nochmal 10 Mal. Das wollte ich nicht hören. Und es kann sein, wenn man Gott um etwas bittet, dass und man bittet um Geduld, dass dich Gott dann Situationen aussetzt, wo du geduldig sein musst. Genau das. Aber dass er dich trainiert in Geduld. Aber Gott kann es auch so tun, dass er dir etwas gibt an langem Atem, was du selber in dir nicht hast. Und vielleicht muss es auch so sein, dass man geduldig sein muss mit sich selber. Man darf sich nicht selber überfordern. Wir haben auch oft viel zu hohe Erwartungen an uns, auch an die Entwicklungen in uns als Christen oder als Menschen. Mich hat das mal sehr getröstet. Im Psalm 1 steht über dem Baum, der ist gepflanzt an den Wasserbächen, und dann steht dann, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Der bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Frucht hat Zeit. Und auch das Geduld wächst, es hat Zeit. Es geht nicht instantmäßig, sondern Gott lässt das wachsen. Und ich kann Gott darum bitten. Und ich muss dann auch mich damit gedulden, dass Gott diese Dinge vielleicht tut in Prozessen, die vielleicht ein bisschen langsamer gehen, als ich sie gerne hätte. Aber ich darf mich auch damit gedulden, weil Gott derjenige ist, der es macht. Geduldig sein, das fällt schwer, wenn man vor Augen hat, dass sich ja aber nichts ändert. Also wenn man so ein bisschen ein Lichtschimmer sieht, Licht im Tunnel, in der Hoffnung, dass es nicht der entgegenkommende Zug ist. Wenn man keine Hoffnung hat, dass sich da irgendwas ändert, dann wird es schwierig. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das, was ich vorhin gesagt habe. In dieser Welt, wenn man sich die Welt mal anguckt, leidet ihr auch manchmal unter der Welt? Also mich macht das betroffen. Ich habe neulich mal wieder gewirkt, Herr Jesus, das wäre einfach nett, wenn dieser ganze Laden hier jetzt endlich dicht ist. Wenn das hier aufhört. Das wäre super. Wenn Gottes neue Welt kommt und dieser ganze Dreck, der hier in dieser Welt passiert und auch womit man selber manchmal mit sich selber zu kämpfen hat. Dass man selber kein perfekter Mensch ist und das sehr deutlich wahrnimmt. Wir erleben das, wie die Würde und das Recht von Menschen mit Füßen getreten wird. Und dass Menschen, die den Mut haben, Themen anzusprechen, die für das Gros der Gesellschaft nicht geteilt werden, die werden schnell zu Märtyrern. Also ich war neulich geschockt, da hat doch tatsächlich eine Synodale, ich will mir das Schriftstück noch holen, der schreibe ich einen Brief. Die hat tatsächlich geschrieben im Zusammenhang mit der Debatte über den Bildungsplan, für Menschen, die eine solche Petition unterschreiben, ist kein Platz in dieser Gesellschaft. Den Satz habe ich, glaube ich, schon beim Dritten Reich gehört. Das sind Töne. Das ist die Intoleranz der Toleranz. Man kann Andersdenkende nicht mehr akzeptieren. Jakobus rät uns aber, halte durch, auch wenn du Ungerechtigkeiten siehst, die zum Himmel schreien. Stalin, bekannt? Stalin ist in Ehren gestorben. Stalin ist in Würde beerdigt worden. Stalin wird bis heute von nicht wenigen Leuten verehrt. Stalin hat dafür gesorgt, keiner kann die Zahlen richtig bemessen. Es ist eine Zahl zwischen 9 und 20 Millionen Menschen. Die hat er auf dem Gewissen. Statistisch erfasst sind wenigstens 800.000 exekutiert worden. Mehrere Millionen in den Gulags, in den Lagern umgebracht worden. Und da stirbt einer, der wird zu Lebzeiten nicht bestraft. Wird in Ehren begraben, dem stellt man noch ein Denkmal auf. Das versteht man doch nicht mehr. Und Jakobus sagt, haltet durch, denn es gibt letzte Gerechtigkeit. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zunge sollen bekennen, so wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Auch Stalin. Und nicht nur Stalin. Paulus schreibt, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Und genau das macht Jakobus auch hier schonungslos. Er stellt uns mit unserem Gewissen vor Gott. Jeder Mensch muss sich einmal mit seinem Leben vor Gott verantworten. Keiner kommt davon. Und es spielt keine Rolle, welchen Status ein Mensch im Leben gehabt hat. Jeder Atheist, jeder Buddhist und jeder Christ wird einmal vor Gott bestehen müssen. Und Jakobus hält diese Tatsache denen vor Augen, die meinen, sie seien nicht betroffen. Und nun zu euch Reichen. Also mich hat das ein bisschen betroffen gemacht. Ich habe mich an dem einen Morgen sehr früh mal hingesetzt und habe einfach mal recherchiert über uns Deutsche, was wir so essen und trinken in einem Jahr. Es gibt ja Statistiken, ja. Hey, das ist Wahnsinn. Müsst ihr euch mal angucken. Was wir Deutschen konsumieren. Ich weiß wohl, dass es genügend Leute gibt, die müssen jeden Cent umdrehen. Ich schwimme auch nicht wie die Made im Speck. Dass ich mir alles Mögliche leisten könnte, da habe ich meine deutlichen Grenzen. Das weiß ich alles. Aber in Wirklichkeit, was die Lebensbedürfnisse angeht, die Kühlschränke sind in der Regel voll. Wir haben mehr mit dem Übergewicht zu tun als mit anderen Problemen, es sei denn, es gibt andere Essstörungen. Und wir sind besorgter um unseren Besitz als um alles andere. Ich habe das jetzt gerade im Newsletter geschrieben. Im Zusammenhang mit der Debatte um Homosexualität und sexuelle Vielfalt. Das ist ja etwas, was uns Christen furchtbar aufregt. Und da gehen wir ja gerade, wir Evangelikalen, auf die Barrikaden. Ich sage auch sehr deutlich, zu Recht. Ich teile diese Ansicht. Nicht die Klappe halten, den Mut haben, Dinge differenziert zu sagen. Man muss auch noch lernen, habe ich vielleicht Aufholbedarf, dass ich vielleicht auch was lernen muss, wie ich Menschen begegne. Muss ich vielleicht lernen, einen Menschen nicht nur durch seine sexuelle Identität oder Praxis zu definieren, wo habe ich es notwendig, Liebe zu lernen, dass ich nur mehr denk, nicht mehr denke, ich liege schon richtig mit allem, was ich denke und sage. Aber in Klarheit etwas zu sagen. Mein Problem fängt nur an einer anderen Stelle an. Wir sehen diese Dinge und da machen wir mobil. Ich nenne jetzt mal ein paar andere Dinge. Kennt ihr den Duisburger Arbeitsstrich? Ihr wisst, was ein Strich ist. Strich, da treffen sich Prostituierte. Ja? Und es gibt jetzt dieses Wort, den Arbeitsstrich. Und der Arbeitsstrich, es kam heute, ich habe während dem Mittagessen Mittagsmagazin geguckt, kam ein Teil vom Arbeitsstrich in Duisburg. Das sind Bulgaren und Rumänen, die dürfen ja jetzt nach Deutschland rein. Die stehen da morgens um 5 an der Straße. Und dann werden die abgeholt von irgendwelchen Firmen, die ihnen also zu niedrigsten Löhnen Arbeit geben. Die werden ausgebeutet nach Strich und Faden. Die sind nicht sozialversichert, die sind nicht krankenversichert, die sind gar nichts. Und die müssen zum Teil arbeiten zwischen 2 € pro Stunde oder ich weiß nicht was. Da werden Menschen in unserer Gesellschaft ausgebeutet. Oder wir freuen uns, wir sind doch ganz stolz, wenn man so ein T-Shirt für 2 € vom Aldi nach Hause schleift. Oder irgendwas anderes, was, so ein Billigding, ne? Hey, super. Wieder 300 € gespart. Ist uns jemals bewusst, dass es andere Menschen gibt in dieser Welt, die für diese Billigprodukte einen bitteren Preis zahlen? Wenn man mal liest, wie Foxtron, die das Apple herstellen, in China, wie dort die Arbeiter leben, zusammengepfercht. Unter welchen Lebensbedingungen und wo die Quoten hochgedrückt werden, die schaffen mehr als 12 Stunden am Tag. Das wird bei uns in unserer Gesellschaft gar nicht gehen. Es gibt eine kollektive Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Wir sind da mit drin. Und wir sind auch als Christen vielleicht manchmal viel stärker von der Geiz ist geil Mentalität ergriffen und bestimmt, als wir es gerne zugeben möchten. Und warum schreien wir da nicht auf? Warum schreiben wir nicht darüber? Warum weisen wir nicht darauf hin, dass das vor Gott nicht richtig ist? Jakobus tut es. Sehr deutlich. Der spricht davon, wie Menschen gearbeitet haben auf den Feldern und haben ihre Bezahlung nicht bekommen. Und sie waren wehrlos, sie konnten sich das Geld nicht holen. Und Jakobus sagt den Reichen, ihr kriegt euer Fett noch ab. Ihr werdet euch dafür verantworten müssen. Und das ist für mich eher die Herausforderung auch in so einem Text, dass ich sage, ja, dass ich nicht nur mit dem Finger auf andere zeige, sondern dass ich auch mich selber angucke und sage, ja, wo muss ich denn auch lernen zu verstehen als Christ, dass es hier eine Gerechtigkeit gibt, auch in dieser Welt, wo ich als Christ in meinem Rahmen etwas tun kann und auch sollte. Und dass ich nicht nur den Mund aufmache an den Stellen, wo es mich dogmatisch kratzt und mich ärgert. Und an anderen Stellen, die aber aus Gottes Sicht genauso schlimm ist, wie man mit Menschen umgeht, halte ich den Mund. Oder es interessiert mich nicht. Beschäftige mich damit gar nicht. Ist nicht mein Thema. Politik ist sowieso ein schmutziges Geschäft. Das ist für mich eine Herausforderung. Aber zu wissen, und das ist die gute Nachricht, Gerechtigkeit ist in Sicht. Es gibt eine letzte Gerechtigkeit. Und das kann man all denen sagen, die Unrecht erleiden und die merken, ich kriege mein Recht nie. Nicht auf dieser Welt. Da sind Leute, die wissen, wie sie die Strippen ziehen müssen. Da werden Leute gekauft. Also wenn ich manche Dinge sehe, auch in der Politik, auch jetzt die ganze Affäre mit Edati, wo man sich an allem Möglichen aufhängt, aber dass der Kerle Bilder gekauft hat, die eigentlich unmoralisch sind, aus unserer Sicht, das ist überhaupt keine Debatte mehr. Da fasse ich mir den Kopf und sage, wo sind wir eigentlich? Über was reden wir eigentlich? Da hängt man sich an Paragraphen auf und allen möglichen Dingen, an Rechtskonstruktionen, aber hat das was mit Gerechtigkeit zu tun? Aus meiner Sicht nicht. Und Jakobus sagt, haltet durch. Seid geduldig. Ihr könnt eins wissen, es gibt eine letzte Gerechtigkeit. Gott wird dafür sorgen. Und zwar ist es Gott, der richtet, nicht wir. Wir hätten ein Problem. Gott ist derjenige, der die Zusammenhänge kennt. Er weiß das. Er kennt auch die Zwänge, in denen ein Mensch steckt. Es kann sein, dass wir manchmal einen Menschen verurteilen, weil wir keine Ahnung haben. Weil wir nie in seiner Haut gesteckt sind, nie in seinen Schuhen gestanden. Wir waren uns nie bewusst, wie hochkomplex manche Entscheidungen sind. Ich habe auch eine Bewunderung für Politiker, die große Entscheidungen treffen müssen. Das sind oft Hintergründe, davon haben wir keinen blassen Schimmer. Keinen. Und wie leicht können wir jemanden verurteilen, weil wir die ganzen Zusammenhänge überhaupt nicht kennen. Wir sehen es aus unserer Perspektive. Und dann zu wissen, Gott ist derjenige, der für Gerechtigkeit sorgt, auch für eine letzte Gerechtigkeit. Der kennt die Zusammenhänge, der kennt die Zwänge, der weiß alles. Aber bei ihm kann man sich auch nicht rausreden und sich auf Paragraphen berufen oder irgendwas anderes. Halte durch, denn Gott führt alles zu einem guten Ende, sagt Jakobus uns. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört, und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Gott wird diese Weltgeschichte zu einem guten Ende führen. Und dein Leben auch. Und meins auch. Und darauf zu vertrauen, dass Gott es gut macht mit uns. Durch allen Zerfall und Zerbruch. In der Offenbarung schreibt Johannes, seht, Jesus Christus wird für alle sichtbar wiederkommen. Alle Menschen werden ihn sehen, auch die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Und dann sagt Gott von sich, in meiner Macht steht alles, von A bis Z. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, spricht Gott der Herr. Gott wird eine neue Welt schaffen. Wovon träumen wir? Ich glaube wirklich, man braucht auch noch Träume in dieser Welt. Man muss noch Wünsche haben, auch in dieser Welt noch was verändern zu wollen. Es gibt ja nichts Schlimmeres, vor allem wenn du junge Menschen hast, die nichts mehr erreichen wollen, die nichts mehr als Herausforderung sehen, sondern sagen, ja, ich will das versuchen, was geht. Aber dann gleichzeitig auch vor Augen zu haben, nicht wir verändern diese Welt. Wir leisten Beiträge, um die Umstände etwas abzufedern, es manchen leichter zu machen, zu helfen. Ja, das geht. Aber Gott ist derjenige, der bringt eine neue Welt. Ich weiß noch, als ich Teenager war, da musste ich auch immer mit in Bibelstunden, sehr zu meinem Leidwesen damals. Und da haben dann die frommen Leute immer auch die Prediger da vorne gesagt, ja, wenn dann Gott die neue Welt schafft, dann stehen wir da mit Palmenzweigen in den Händen. Und es klang für mich so, Psalmen singen, das klang für mich so nach Reichsliedern. Und ich habe gedacht, boah, eine Ewigkeit ohne Aufhören mit einer Palme in der Hand und Reichslieder singen. Es gab nichts Schlimmeres. Es war für mich nicht Himmel, das war Hölle gewesen. Also was die mir da so lecker beschreiben wollten, das war für mich, also an dem Platz wollte ich wahrlich nicht. Das war nicht attraktiv. Man hätte das ein bisschen anders machen müssen. Die Bibel sagt so deutlich, wie anders es sein wird. Sie beschreibt diese neue Welt nicht. Ich glaube, wir können das gar nicht verstehen. Wir können das nicht verstehen. Weil Gottes Welt ist so anders, dass Gott nimmt Bilder aus unserer Welt und versucht, in Kontrasten etwas aufzuzeichnen, damit wir es ein bisschen verstehen können. Mit Gott auf Tuchfühlung leben. Man muss nicht mehr fragen, Gott, wo bist du? Braucht man keine Theologie mehr, Erklärungen, Gottesbeweise oder ich weiß nicht was. Sondern stell mal vor, da steht Gott vor dir, du siehst ihn. Sind alle Fragen beantwortet. Das wird Gottes neue Welt sein. Du wirst Gott sehen. Mit deinen Augen. Und dass Gott sich uns zuwendet, er wird abwischen alle Tränen. So wie so ein Kind, das auf die Schnauze gefallen ist und schreit und dann die Mutter es in den Arm. Und es heult zwar noch, aber es ist geborgen. Zur Ruhe gekommen zu sein bei Gott. Und dann wird aufgezählt Tod, Leid, Krieg, Schmerz, unbekannt. Eine ganz neue Welt. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf John Lennon, Imagine. Stell dir mal vor. Das könnte man auch mal singen und sagen, stell dir mal so eine Welt vor, wo das, auch was ein John Lennon eigentlich als Sehnsucht in sich getragen hat, dass man ihm hätte sagen können, hey John, so eine Welt wird es mal geben. Es wird mal eine Welt geben, wo Leute sich nicht mehr betrügen, wo man sich nicht mehr bestiehlt, wo man nicht mehr um die eigene Anerkennung ringt und dafür andere schlecht macht, wo es keine falschen Gerüchte mehr gibt. Und alles, was dich aus deiner Sicht hier so bedrückt hat, Gott schafft diese neue Welt, wenn Jesus wiederkommt. Und sich das Bild vor Augen zu halten und zu sagen, das ist ein Traum, da gehen wir drauf zu. Und es ist eigentlich ein Wunder des Heiligen Geistes, wenn das, was da in der Bibel uns beschrieben wird, für uns nicht nur eine dogmatische Richtigkeit ist, dass wir sagen, dogmatisch ist das Richtige, das glaube ich, sondern wenn das in unsere Existenz einrutscht. Und wenn ich zum Beispiel sage, hey, da freue ich mich echt drauf. Das muss gut sein. Da freue ich mich drauf. Es geht nach Hause. Ich muss hier nicht für immer bleiben auf dieser Welt. Es geht nach Hause. Und da freue ich mich drauf, was Gott für mich da bereithält. Und ich will auch lernen, das in Geduld, aber doch in freudiger Geduld, im freudigen Erwarten zu tun. Amen.